Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
Und ich bin Conny Neumeier. Auch von mir herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Folge zum Verschwinden zweier Kinder im Jahr 2004. Es geht um die 8-jährige Levke und einen weiteren 8-jährigen, dem wir den Namen Nils gegeben haben. Aber zuerst kommt jetzt eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse aus der ersten Folge.
Es ist der 6. Mai 2004, als die 8-jährige Levke von der Schule nach Hause kommt. Weil Levke ihren Schlüssel vergessen hat, wartet sie vor dem Haus auf ihren Vater. Augenzeugen sehen das Kind noch vor seinem Wohnhaus. Aber als der Vater in seiner Mittagspause nur kurze Zeit später nach Hause kommt, ist Levke schon verschwunden. Polizei, Nachbarn und Freunde suchen mit einem Großaufgebot nach dem Kind. Aber vergeblich.
Am nächsten Tag werden Levkes Jacke und ihr Ranzen auf einem 25 Kilometer entfernten Waldparkplatz gefunden. Eine Soko mit mehr als 60 Mann wird eingerichtet. 3 Monate lang sucht die Polizei nach ihr. Ins Visier der Ermittlungen gerät unter anderem ein Mann, der mit einem dunkelblauen Fahrzeug und Siegburger Kennzeichen am Tag des Verschwindens von Levke an der Schule beobachtet wurde.
Doch alle Ermittlungen führen zunächst ins Leere. Bis zu dem Tag, am 23. August 2004, als im Sauerland Levkes Leiche von einem Pilzsammler in einem Waldgebiet entdeckt wird. Für die Eltern und ihre Geschwister ist das die traurige Gewissheit. Levke ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen.
Etwa 2 Monate darauf verschwindet ein 8-jähriger Junge aus Neu-Ebersdorf im Landkreis Rothenburg. Nils. Wie sein Verschwinden mit dem Verbrechen an Levke zusammenhängt, das hören wir gleich.
Zuerst begrüßen wir wieder ganz herzlich bei uns im Studio Kriminaldirektor Carsten Bettels, damaliger Leiter der Soko Levke. Hallo Herr Bettels, schön, dass Sie wieder bei uns sind.
Hallo Herr Bettels.
Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Das Schlimmste für Eltern ist ganz sicher, das eigene Kind zu verlieren. Umso dankbarer sind wir, dass Levkes Mutter bereit war, für unseren Podcast mit uns zu sprechen. Wir werden sie also auch im Verlauf dieser zweiten Folge hören.
Herr Bettels, lassen Sie uns doch zu Anfang noch mal kurz über die Tatsache sprechen, dass Levkes Leichnam überhaupt gefunden wurde. Denn die Stelle im Wald, an der sie abgelegt wurde, ist eigentlich fast nicht zugänglich gewesen.
Das war eine ganz dichte Tannenschonung, wo man eigentlich nur mit Schwierigkeiten hineinkommen konnte. Da musste man teilweise schon robben oder kriechen, um in diesen Wald hineinzukommen. Der Pilzsammler hatte vermutlich gehofft, hier viel zu finden, weil sich eben andere nicht die Mühe machen, hier in diesen Wald reinzugehen. Das war schon ein großer Zufall, dass hier der Leichnam von Levke gefunden wurde, denn ohne das wären die beiden Fälle möglicherweise nie geklärt worden. Und dann wurde die Soko entsprechend aufgestockt von zunächst ja 60 auf 80 Kräfte, eben verstärkt um Kolleginnen und Kollegen aus Nordrhein-Westfalen.
Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass Levke mit einem Kabelbinder erdrosselt wurde. Gab es darüber hinaus irgendwelche Spuren am Leichnam, also fremde DNA-Spuren zum Beispiel?
Leider nicht. Die DNA-Spuren am Leichnam und am Tötungswerkzeug waren aufgrund des fortgeschrittenen Zersetzungszustands nicht mehr festzustellen. Aber die Erkenntnis über den Ablageort des Leichnams und über die Art und Weise der Tötung von Levke verbesserten unsere Informationslage enorm.
Kommen wir zurück auf die Überprüfung einer wichtigen Spur. Wir haben sie eingangs auch in der Zusammenfassung erwähnt. Das war die Zeugenaussage zu einem Auto mit Siegburger Kennzeichen. 1400 Halterinnen und Halter hätten sie dafür aufsuchen und überprüfen müssen. Und da das unglaublich viel Zeit in Anspruch genommen hätte, die sie ja nicht hatten, hatte man sich zum Verschicken eines Serienbriefs entschieden. Herr Bettels, Sie wussten, das war ein ziemlich großes Risiko, ein potenzieller Täter hätte gewarnt werden können.
Ja, in der Tat. Wir hatten damals die Briefe eben mit dem Kopf Soko Levke verschickt und zwar wenige Tage, bevor Levke dann gefunden wurde. Es ging dann um einen Termin der Vorführung für die Fahrzeuge Anfang September. Außerdem war eine der angeschriebenen Halterinnen eine Redakteurin eines bekannten Politmagazins. Insgesamt ging damit auch alles schnell in die Medien und wurde dort mit dem Fund des Mädchens verknüpft.
Ein unglücklicher Zufall, dass man bei einer solchen Aktion, die ja von Ihrer Seite nur einen kleinen Personenkreis erreichen sollte, ausgerechnet eine Journalistin erwischt.
Damit mussten wir dann leider leben. Wir konnten es ja nicht mehr ändern.
Neben der Siegburgspur, der Sie nun ja noch intensiver nachgegangen sind, haben Sie auch noch andere Ansätze verfolgt, um den Täter zu finden. Zum Beispiel haben Sie alle Autobahnraststätten überprüft, und zwar vom Sauerland bis nach Cuxhaven, ob da eine verdächtige Person getankt hat. Hatten Sie denn mit diesem Ansatz irgendeinen Erfolg?
Nein, wir sind dann außerdem an die Öffentlichkeit gegangen und haben Fragen gestellt nach Personen, die einen Bezug haben zwischen diesen beiden Regionen Sauerland und Cuxhaven. Zielrichtung war dabei, nicht zu sagen, wir wollen Hinweise auf den Täter haben, sondern wir wollen einfach mit den Menschen sprechen, die einen Bezug zu oder zwischen diesen beiden Regionen haben.
Also sind Sie in Ihrer Fragestellung ganz bewusst sehr vage geblieben. Wie wichtig die Art der Fragestellung ist, um möglichst viele Informationen zu bekommen, das betonen Sie ja auch immer wieder in Ihren Vorlesungen. Können Sie uns das kurz mal ein wenig erläutern?
Ja, um hier ein Beispiel zu nennen, wenn ich in Nordrhein-Westfalen wohne und weiß, dass mein Arbeitskollege einen Wohnwagen in Cuxhaven stehen hat und wir nach Hinweisen zu einem möglichen Täter fragen, dann würde der womöglich sagen, nee, das kann ich ja nicht meinem Kollegen antun und ihm bei der Polizei anschwärzen und sagen, überprüfen Sie den doch mal. Wenn wir aber gefragt haben nach Personen, die einen Bezug zu Orten zwischen den Regionen haben, um von denen neue oder mehr Informationen zu bekommen, dann sind die Skrupel ja nicht vorhanden und man sagt, Mensch, mein Kumpel, der hat da oben einen Wohnwagen stehen, sprechen Sie den doch mal an und vielleicht kann der Ihnen weiterhelfen.
Und Ihre Entscheidung, die Fragen so offen zu formulieren, war genau richtig. Innerhalb von 4 Wochen nach dem Fund von Lefke erhöhte sich die Zahl der neu angelegten Spuren um etwa 1.500. Darunter waren auch eine Vielzahl von Hinweisen auf Personen und Organisationen. Wobei ja eine Spur besonders interessant war. Welche war das?
Ja, es gab insgesamt 126 Personenhinweise und 24 Hinweise auf Organisationen, wobei sich dahinter natürlich auch letztlich wieder Personenspuren verbergen. Zum Beispiel stand das Krankenhaus in Cuxhaven und ein Krankenhaus in der Nähe des Fundortes unter gemeinsamer Trägerschaft. Und in der Woche, bevor Lefke verschwand, gab es eine Besprechung in Cuxhaven, an der auch Teilnehmer aus der Klinik in Nordrhein-Westfalen dabei waren. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Personen überprüfen müssen. Ist da jemand beispielsweise länger geblieben in Cuxhaven? Sind dann alle sofort wieder nach Hause gefahren? Das war auch eine unheimlich aufwendige Ermittlungsspur.
Aber wir können auch hier schon vorwegnehmen, dass sich daraus kein entscheidender Hinweis ergeben hat.
Herr Bettelt, Sie haben sich dann was einfallen lassen müssen. Sprechen wir mal von einer neuen Taktik, die mit dem Ort zu tun hat, wo Lefke gefunden wurde. Genauer, Sie wollten den Täter aufrütteln. Erzählen Sie, wie wollten Sie das anstellen?
Das war die sogenannte Astabschneideaktion. Uns war natürlich bewusst, dass nach dem Fund der Leiche rund 3,5 Monate nach der vermutlichen Ablage feinste Spuren des Täters eventuell unbrauchbar waren. Dennoch haben wir in diesem Bereich Äste abgeschnitten, um sie auf die möglichen Spuren eines Täters zu untersuchen. Die Problematik war, in der Zwischenzeit hätten natürlich auch andere Personen dorthin gehen können und ein möglicher Täter hätte sagen können, ich bin ja auch nur hier Pilze suchen gewesen, deshalb habt ihr etwas von mir hier gefunden.
Und mit dieser Vorahnung sollten Sie ja auch recht behalten, aber dazu später mehr. Sie haben also zum einen trotzdem nach feinsten Spuren des Täters gesucht und zum anderen aber ein ganz spezielles taktisches Ziel verfolgt, nämlich den Täter nervös zu machen. Wie sind Sie vorgegangen?
Ja, wir haben am Vorabend der Astabschneideaktion die Medien bewusst darüber informiert, was wir hier vorhaben. Hauptzielrichtung dieser Maßnahme war, dass sie darüber berichten sollten und dass wir den Täter dadurch erreichen und auch verunsichern wollten.
Und der Pressesprecher der Polizei, Ihr Kollege Thorsten Östmann, hat das dann auch genau so den Fernsehteams gesagt, die an diesem Tag der Astabschneideaktion zahlreich vertreten waren. Wir hören hier in den Originalausschnitt, der in vielen TV-Sendungen veröffentlicht wurde.
Wir versprechen uns davon, feinste Spuren vom Täter zu finden, zum Beispiel Haare, indem wir eben hier die möglichen Korridore, die der Täter beschritten hat, bis auf eine Höhe von 2 Meter entästen. Das ist der kriminalistische Hintergrund. Und der Täter kann durchaus wissen, und wir wollen ihn auch wissen lassen, dass wir alles, aber wirklich alles unternehmen, um ihm auf die Spur zu kommen.
Sie hatten ja bewusst Haare angesprochen, nach denen Sie suchen würden. Warum?
Ja, wir haben bewusst die Haare genannt, weil Haare etwas sind, das der Täter nicht verändern kann, aufgrund der DNA-Möglichkeiten zur Identifizierung. Deswegen haben wir uns auch auf die Haare beschränkt. Wir wollten als Botschaft senden, wir tun hier alles, um dich zu kriegen.
Ganz klare Botschaft, bei der Sie nur hoffen konnten, dass Sie Ihr Ziel nicht verfehlt. Und dann gab es für Sie sogar noch sowas wie eine kleine Überraschung. Denn auf den Ästen, die abgeschnitten und untersucht wurden, hat man tatsächlich was gefunden.
Ja, die Kollegen der Kriminaltechnik hatten den Auftrag, mit Licht und Lupe diese Zweige abzuleuchten. Und sie haben tatsächlich Haare gefunden. Das war für uns so nicht unbedingt erwartbar gewesen. Damit sind wir wieder in die Öffentlichkeit gegangen und haben nur gesagt, wir haben Haare gefunden, ohne mehr dazu etwas zu sagen oder dieses zu erläutern. Die Zielrichtung war, den Täter dadurch noch mehr unter Druck zu setzen. Aber nach so einer Meldung geht der Alltag in den Ermittlungen einfach erstmal so weiter.
Die Meldung sorgte, wie geplant, für ein großes Medieninteresse und erreichte tatsächlich auch den Täter, wie sich später aber erst herausstellen sollte.
Dann am Samstag, den 30.10.2004, ungefähr 6 Monate nach Lefkes Verschwinden, eine neue erschreckende Nachricht. Ein weiteres Kind wird in der Region vermisst. Der 8-jährige Nils verlässt gegen 14.40 Uhr das elterliche Haus in der Nähe von Bremervörde, um sich im Nachbarort mit einem Freund zu treffen. Doch Nils kommt nicht wieder nach Hause. Er wird von Zeugen mit seinem Fahrrad letztmalig gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße in einem Waldgebiet auf dem Rückweg nach Hause gesehen. Danach verliert sich die Spur von ihm und seinem Fahrrad.
Nils ist nur etwa 60 Kilometer von Lefkes Zuhause entfernt verschwunden. Zuständig sind die Kollegen in Rothenburg. Dort wird ebenfalls eine Soko eingerichtet. Und da es eher untypisch ist, dass ein und derselbe Täter sowohl Mädchen als auch Jungen im Fokus hat, vermutet man zunächst keine Verbindung zwischen dem Verbrechen an Lefke und dem vermissten 8-Jährigen.
Herr Bettels, wie wir gerade gehört haben, spricht zunächst nichts für denselben Täter. Und dennoch hatten Sie von Anfang an ein, ja, ich sag mal, sogenanntes Bauchgefühl, dass die Fälle Lefke und Nils vielleicht doch eine Verbindung haben. Wieso?
Wir haben von Anfang an natürlich einen sehr intensiven Austausch geführt mit der Soko in Rothenburg. Wir haben auch Ermittlungsspuren angelegt und überprüft, gemeinsam auch für den anderen Fall. Wenn eine Person überprüft wurde beispielsweise, haben wir auch Alibi-Überprüfungen für die jeweils andere Sonderkommission mit übernommen. Ich persönlich war auch mehrfach in Rothenburg bei der Soko und bin tatsächlich jedes Mal, wenn ich zurückgefahren bin, zunächst über den Waldparkplatz gefahren und habe in der Mülltonne nachgesehen, ob da irgendwas drin liegt.
Warum das? Was haben Sie gehofft zu finden?
Ich weiß nicht, das war einfach so ein Bauchgefühl.
Bauchgefühle, die Sie hatten, die haben offensichtlich auch die Mütter der Kinder gehabt, also die von Lefke und von Nils. Beide haben in dieser Zeit Kontakt miteinander aufgenommen. Lefkes Mutter hat uns auch davon erzählt.
Komischerweise, beide hatten wir das Gefühl, es ist ein und derselbe Täter. Wobei das sehr unwahrscheinlich ist, aber wir hatten beide das Gefühl gehabt. Das hatte ich dann auch den Angehörigen, Betreuern mitgeteilt.
Auch bei der Suche nach dem vermissten 8-Jährigen wird die Öffentlichkeit mit einbezogen. Am 4. November 2004 erfolgt demnach auch bei Aktenzeichen XY ungelöst der Fahndungsaufruf nach Hinweisen zum Verschwinden des jungen Nils. Auch hier wird ein Verbrechen immer wahrscheinlicher.
Und während die Mitglieder der Soko Nils auf neue Hinweise durch die ZDF-Zuschauerinnen und Zuschauer hoffen, werden die Hinweise im Fall Lefke immer weniger. Deshalb entschließen sich die Ermittlerinnen und Ermittler der Soko Lefke, mit einem längeren, nachgestellten Film erneut zu uns in die Sendung zu kommen. Dort will man dann auch das Phantombild des Mannes zeigen, der vor Lefkes Schule gesehen wurde und der ein Auto mit Siegburger Kennzeichen gefahren haben soll. Aber die Vorbereitungen für so einen Film sind aufwendig. Deshalb wird es Wochen dauern, bis der Film in der Sendung erscheint. Bis dahin gehen die Ermittlungen aber natürlich weiter. Nach wie vor wird nach Personen gesucht, die eine Verbindung zu oder zwischen den Regionen Cuxhaven und dem 400 Kilometer entfernten Sauerland haben könnten. Unter den unzähligen Spuren und Hinweisen, die überprüft werden, ist wieder eine Spur plötzlich besonders interessant. Die Spurenakte mit der Nummer 2481. Die wurde am 9. September 2004 angelegt. Da ging es um die Überprüfung eines Mannes, auf den gleich zwei Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen waren.
Beide Hinweise kamen aus dem persönlichen Umfeld des Mannes. Von einem Jugendfreund und der besten Freundin seiner Mutter. Beide gaben an, dass der Mann früher im Sauerland gelebt habe und nach Bremerhaven gezogen sei. Er war zu dieser Zeit arbeitslos, verheiratet und hatte zwei Kinder, 8 und 2 Jahre alt. Auch wenn es keinen direkten Hinweis auf eine mögliche Täterschaft gab, erzählte die Freundin der Mutter, dass der Mann 1994 eine 2-jährige Jugendstrafe auf Bewährung bekommen hatte, weil er eine 17-jährige Anhalterin vergewaltigt hatte.
Herr Bettels, dieser Mann, wir nennen ihn Uwe M., war vorher in Ihren Überprüfungen nicht aufgefallen, denn Sie hatten ja Sexualstraftäter überprüft. Warum war er nicht im Raster?
Das Verfahren wegen Vergewaltigung der 17-Jährigen war schon lange her. Es war eine Jugendstrafe und die war damals in unseren Akten bereits gelöscht. Jugendstrafen stehen eben unter einem besonderen sozialen Blick und der Fokus liegt mehr auf der Resozialisierung. Bei der Überprüfung des Mannes kam dann aber auch heraus, dass er im Verdacht stand, im Jahr 2000 ein 17-jähriges, geistig leicht behindertes Mädchen in seinem Auto gefesselt und geschlagen zu haben. Und die Ermittlungen wurden damals geführt wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Beleidigung, nicht wegen eines Sexualdelikts. Das Verfahren ist damals eingestellt worden, weil das Mädchen den Mann bei einer Gegenüberstellung nicht erkannte. Der Mann hatte damals bei der Polizei von Anfang an die Aussage verweigert und sich von einem Anwalt vertreten lassen.
Nachdem Sie das wussten, wurde Uwe M. dann eine Vorladung als Zeuge für den 16. November 2004 bei einer örtlichen Polizeidienststelle in den Briefkasten geworfen. Diese Vorladung, die trug den Briefkopf Soko Lewke. Ist Uwe M. denn zu diesem Termin dann auch tatsächlich erschienen?
Ja, er ist damals tatsächlich zur Vernehmung gekommen und wurde auch entsprechend vernommen. Vor der schriftlichen Vorladung wurde aber auch mehrfach versucht, den Mann zu Hause in seinem häuslichen Wohnbereich aufzusuchen. Das Spurenteam war mehrfach vor Ort, aber der Mann hat nie die Tür geöffnet. Deshalb haben ihm die Kollegen dann auch eine schriftliche Vorladung in den Briefkasten geworfen. In der Vernehmung hat er dann bestätigt, dass er damals im Sauerland gewohnt habe und eben zurzeit in Bremerhaven. Er hat dann auch ausgesagt, dass er regelmäßig zu seiner Großmutter ins Sauerland zu Besuch fährt. Und von der Tat an Lewke will er erst durch die Medien erfahren haben. Er hat also nichts damit zu tun.
Ja, und ich gehe davon aus, routinemäßig wurde ja dann auch das Alibi des Mannes überprüft, nicht?
Ja, er hatte sich geäußert zum Alibi am Verschwindenstag von Lewke und auch zum Verschwindenstag des Jungen. Am Verschwindenstag des Jungen will er damals zu Hause gewesen sein und es war keiner, der das bestätigen könne. Also er hatte dazu kein wirkliches Alibi. Zum Tag des Verschwindens von Lewke hatte er angegeben, dass er dort bei einer Abbruchfirma in Bremerhaven gearbeitet habe. Es wurde dann aus der Vernehmung heraus unmittelbar bei der Firma telefonische Rücksprache gehalten und noch in der Vernehmung wurde dieses Alibi bestätigt.
Uwe M. hatte also ein bestätigtes Alibi. Da Lewke laut den Ermittlungen zwischen 12.30 Uhr und 12.50 Uhr 40 Kilometer entfernt vom Arbeitsplatz des Mannes verschwunden war, musste er als Täter ausgeschlossen werden. Dennoch gab es in der Vernehmung dieses Mannes einen Moment, der sie aufhorchen ließ. Um was ging's da?
Ja, dazu muss ich jetzt noch ein bisschen ausholen. Wir hatten im Vorfeld zunächst herausgefunden, dass auf seinen Namen kein Auto zugelassen war. Er kam aber zu der Vernehmung dann doch mit einem PKW, der auf den Namen seiner Mutter zugelassen war. Im Rahmen der Vernehmung wurde er auch gefragt, ob er einverstanden sei, eine freiwillige Speichelprobe abzugeben und auch das Abkleben der Fahrzeugsitze und des Kofferraums zu ermöglichen. Damit war er einverstanden. Soweit war alles unverdächtig. Dann aber erzählte er eine Geschichte, dass er letztens bei seiner Großmutter im Sauerland gewesen ist und einen alten Freund besuchen wollte. Und da sei er auf einen Waldweg gefahren, wo es dann zu einem Wildunfall gekommen sein soll. Er habe dann aus Sorge um das Tier angehalten, um nachzusehen, sei eine Böschung hochgegangen, habe das Tier aber nicht mehr gefunden. Dann sei er weitergefahren zu seinem Freund, der aber nicht zu Hause gewesen sei. Und schließlich ist er dann wieder zu seiner Großmutter zurückgekehrt.
Diese Geschichte von dem Wildunfall, warum kam die Ihnen so merkwürdig vor?
Zunächst einmal kam die quasi wie aus dem Nichts in der Vernehmung. Und die Stelle, die er uns für diesen Wildunfall beschrieben hat, da konnten wir nicht ausschließen, dass es sich genau um das Waldstück handelt, in dem auch Lefke gefunden wurde. Wir haben uns gefragt, warum erzählt er uns eigentlich diese Geschichte? Aber natürlich, sie hätte ja auch stimmen können und dann wäre es genau das Richtige gewesen, sie uns zu erzählen, um auch für uns die Möglichkeit zu geben, Spuren, die wir an einem Ereignisort finden, dann auch Personen zuzuordnen. Aber natürlich gab es auch eine andere Erklärung und daraufhin haben wir ihn noch eingehender überprüft.
Und Teil dieser Überprüfung war ja auch die Auswertung der Überwachungskameras von dem Waldparkplatz, an dem Lefkes Sachen gefunden wurden. Zwar hatte Uwe M. kein eigenes Fahrzeug, das auf ihn zugelassen war, aber er nutzte ja offensichtlich das Auto seiner Mutter.
Ja, und dieser Wagen war in der Tat 3-mal von der Überwachungskamera auf dem Waldparkplatz aufgenommen worden, die zu der Erfassung der Fahrzeugkennzeichen installiert worden war.
Und war Uwe M. denn auch auf der Kamera zu sehen, die zur Personenüberwachung in dem Schaukasten installiert war?
Diese Kamera wurde erst später installiert, erst als der Wagen zum 3. Mal auf dem Parkplatz gewesen ist. An dieses Datum kann ich mich noch genau erinnern. Die Kollegen sollten damals bei der Kamera die Akkus wechseln und die Filme auswerten. Als die wieder reingekommen sind zur Dienststelle, haben sie gesagt, dass augenscheinlich der Akku versagt hat und es ist nichts aufgezeichnet worden. Das heißt, genau in der Zeit, wo er vermutlich das 3. Mal auf dem Parkplatz war, fand die Aufzeichnung aus dem Schaukasten heraus nicht statt, sodass wir eben keine Person hatten, die vor dem Schaukasten gestanden hat. Nur halt eben das Fahrzeug, das von der anderen Kamera aufgenommen wurde. Und hierauf konnten wir nicht erkennen, wer im Auto saß, dass es da einen Widerspruch zur Halterin gab.
Also Sie hatten einige Hinweise oder Indizien, die auf Uwe M. als Täter schließen lassen konnten. Aber der hat ein vom Arbeitgeber bestätigtes Alibi. Und trotz dieses Alibis bleibt Uwe M. im Hauptfokus der Ermittlungen. Parallel wurden auch alle letzten Vorbereitungen getroffen und der nachgestellte Film für Aktenzeichen XY ungelöst war fertig. Der erneute Fahndungsaufruf sollte in der Sendung am 25. November 2004 gezeigt werden, also 3 Monate nach dem Fund von Lefkes Leichnam.
Und dann, eine Woche vor unserer Sendung, gibt es plötzlich eine unglaubliche Entwicklung. Am 18. November 2004, also nur 2 Tage nach der ersten Vernehmung des Verdächtigen, wird das Alibi von Uwe M., das er von seinem Arbeitgeber in Bremerhaven bekommen hatte, erneut überprüft.
Dabei stellt sich heraus, dass der Verdächtige am 6. Mai 2004, also am Tag des Verschwindens von Lefke, als Beifahrer in einem LKW eingeteilt war. Allerdings musste der LKW-Fahrer ab 10 Uhr aus privaten Gründen freinehmen und gab an, dass der Verdächtige nach Hause geschickt wurde, ohne dies in den Firmenunterlagen zu vermerken. Damit hatte sein Alibi also keinen Bestand mehr.
Herr Bettels, das war jetzt eine Nachricht, die bei Ihnen sicher nach der langen Zeit die Hoffnung geweckt hat, endlich den Richtigen zu haben. Aber so einfach war das nicht. Inwiefern?
Ja, auf der einen Seite war natürlich eine gewisse Dynamik in der SOKO erkennbar, ihn am liebsten sofort vorläufig festzunehmen. Aber auf der anderen Seite hat sich auch wieder in der Situation gezeigt, wie gut es ist, in einem erfahrenen Team zusammenzuarbeiten und genau dieses noch nicht zu tun. Das Problem war, dass die Tat auch beweiskräftig nachgewiesen werden muss und nach Möglichkeit auch mit einem Geständnis von ihm zu untermauern.
Ja, und genau das war das Problem, denn Sie hatten bei der Überprüfung der alten Delikte, die ihm angelastet wurden, ja herausgefunden, dass Uwe M. zuvor auch seine Aussage verweigert hatte und nicht bereit war, mit der Polizei zu sprechen. Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten haben Sie daher dann entschieden, durch taktisches Vorgehen den Druck kontinuierlich auf ihn zu erhöhen. Und Teil dieser Taktik war dann neben der Durchführung einer Telefonüberwachung auch eine besondere Gesprächsstrategie. Wie sah die aus?
Also auf der einen Seite ging es zunächst einmal darum, verfahrensrechtlich auf der sicheren Seite zu sein und ihn durch sein Spurenteam als Beschuldigter entsprechend zu belehren. Und natürlich trotzdem seine Bereitschaft zu bekommen, mit uns weiter zu reden. Wir wollten ihm im Grunde genommen auch das Gefühl geben, dass er nicht unser Hauptverdächtiger war. In diesen Gesprächen mit dem Spurenteam ging es dann auch ausschließlich um den von ihm benannten Wildunfall.
Also war ein ganz wichtiger Termin für Sie, dass Sie Uwe M. ja auch dazu bringen wollten, mit Ihnen ins Sauerland zu fahren. Und zwar an die Stelle, wo Lefkes Leiche gefunden wurde und wo er laut seiner Aussage den Wildunfall hatte.
Wir haben ihm gesagt, dass wir auch bei ihm, wie bei jedem anderen Beschuldigten auch, be- und entlastend ermitteln und ihn überprüfen müssen. Und er uns doch bitte die Stelle mit dem Wildunfall zeigen solle, damit man seine Geschichte bzw. die Spur überprüfen und gegebenenfalls auch ausschließen kann. Wir konnten auch über geführte Telefonate in Erfahrung bringen, dass er zunächst bei seiner Frau versucht hat, sich ein Alibi für den Nachmittag des Verschwindetages von Lefke am 6. Mai zu besorgen. Dann gab es noch eine konkrete Terminvereinbarung für eine Fahrt ins Sauerland, die er dann aber kurzfristig abgesagt hatte, weil er angeblich doch keine Zeit dafür hätte. Parallel dazu hat er mit seiner Frau besprochen, ohne hier auf seine eigenen gewählten Worte genauer einzugehen, dass er dabei eben keinen Bock habe, an einem Tag mit der Polizei ins Sauerland und wieder zurückzufahren.
Und was haben Sie dann gemacht? Wie haben Sie reagiert?
Die Kollegen waren weiterhin ganz freundlich zu ihm und haben gesagt, das ist kein Problem, dann suchen wir eben einen anderen Termin. Und dann haben wir mit ihm den 7. Dezember vereinbart.
Und gut zwei Wochen vor diesem für Sie so wichtigen Termin läuft dann am 25. November 2004 der lange geplante Fahndungsfilm bei Aktenzeichen XY ungelöst.
In der Sendung wird dann das Phantombild des Mannes mit der Brille und der schiefen Nase in Verbindung mit dem blauen Fahrzeug und Kennzeichen aus Siegburg gezeigt. So war es ursprünglich ja auch geplant. Und jetzt hatten Sie, Herr Bettels, aber nun einen Mann im Fokus der Ermittlungen, der keinerlei Ähnlichkeit mit diesem Phantombild hatte. Und dessen Fahrzeug auch noch ein ganz anderes Kennzeichen hatte. Und trotzdem betonen Sie ja immer wieder, wie wichtig diese Ausstrahlung war. Warum?
Ja, zum einen gilt es in der Polizeiarbeit, immer allen Spuren nachzugehen und sich nicht zu früh auf eine Spur festzulegen. Zum anderen hatten wir jetzt mit der Aktenzeichen XY-Ausstrahlung in dem dort gezeigten Phantombild eine gute Ausgangslage, unserem Beschuldigten innerhalb unserer Strategie zu zeigen, dass andere Personen im Fokus stehen, nämlich der Mann vom Phantombild, der an der Schule damals von dem Mädchen gesehen worden war. Das war auch von Vorteil in dem Gespräch mit ihm, ihn quasi in Sicherheit zu wiegen.
Ja, die Sendung liefert zwar keinen entscheidenden neuen Hinweis, aber die Ermittlerinnen und Ermittler konzentrieren sich nun auf den Tag, an dem man mit dem Hauptverdächtigen Uwe M. zu der Stelle fahren wird, wo das getötete Kind aufgefunden wurde. Herr Bettels, dieser 7. Dezember 2004 war sicher ein Tag, an dem Sie und Ihr Team besonders angespannt waren. Denn es ging um nicht weniger als den Versuch, den Tatverdächtigen als Mörder von Lefke zu überführen.
Ja, auf der Fahrt mit ihm ins Sauerland haben wir ihn auch gefragt, ob er einverstanden sei, dass alles auch mit Video aufgezeichnet werden soll. Da hatte er keine Einwände gegen. Unsere Taktik war nach wie vor, ihn nicht unter Druck zu setzen. Und deswegen haben wir auch weiterhin ausschließlich mit ihm über den Wildunfall gesprochen und nicht über die Tat Lefke. Er saß auf dem Beifahrersitz und lotste uns genau zu dem Waldstück, wo Lefke gefunden wurde. Wir haben dann vor dem Wald angehalten und er ist ausgestiegen und dann an diesem Wald entlang gegangen, auch an der Stelle vorbei, wo die Äste abgeschnitten waren, ohne dass er dieses eines Blickes würdigte. Und dann ungefähr 300 Meter weiter hatte er gesagt, hier ist es gewesen.
Uwe M. hat die Ermittlerinnen und Ermittler also tatsächlich in die unmittelbare Nähe des Leichenfundorts geführt. Hat er dazu irgendetwas gesagt?
Nein, er hat dazu nichts weiter gesagt, als dass das die Stelle war, wo der Wildunfall stattgefunden hat. Interessant war, dass er gegenüber einem Kollegen, der eigentlich für eine spätere Vernehmung geplant war, komplett geblockt hatte, zu einem anderen väterlichen Beamten seines Spurenteams schien er aber Vertrauen gefasst zu haben. Zum Beispiel half ihm der ältere Kollege auch in den Spurensicherungsanzug, den auch er tragen musste. Vor Ort gab es dann keine weiteren Hinweise, dass er die Tat unter dem Eindruck des Ortes gestehen wollte. Und deswegen haben wir ihn dann abends wieder nach Hause gebracht.
Der dringend Tatverdächtige ist also immer noch nicht überführt, obwohl Sie ja mittlerweile noch zwei weitere Indizien gegen Uwe M. in der Hand hatten. Da ging es um die Ergebnisse der Speichelprobe und die der Untersuchung des Wagens.
Ja, in der Zwischenzeit kamen weitere Ergebnisse aus der Kriminaltechnik. Zum einen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 130.000 kam der Mann als Spurenverursacher in einer der DNA-Mischspuren von Lefkes Jacke in Frage. Mischspuren entstanden damals bei Abreibevorgängen an der Jacke und am Ranzen. Dabei konnte eben ausgeschlossen werden, dass sich Sperma, Speichel oder Blut an den Gegenständen befand. Aber die Hautschuppen in einem Sektor, die wurden also gemeinsam gesichert und ausgewertet. Und dabei entstehen eben sogenannte Mischspuren. Diese Wahrscheinlichkeit 1 zu 130.000 bedeutet, dass allein beispielsweise in einer Großstadt wie hier in München mit rund 1,5 Millionen Einwohnern ungefähr 12 Einwohner als Spurenleger in Frage gekommen wären. Heute stehen mit dem Einzelschuppenpicking natürlich andere Methoden oder Möglichkeiten zur Verfügung, die eine Individualzuordnung jeder einzelnen Hautschuppe ermöglichen.
Aber so eine Individualzuordnung war damals nicht möglich, aber aus kriminalistischer Sicht war das schon aussagekräftig, oder?
Ja, insbesondere im Zusammenhang auch mit den Ergebnissen aus der Autountersuchung. Denn im Kofferraum sowie im Fahrgastraum des von ihm genutzten Fahrzeugs wurden Faserspuren gefunden, die mit dem Vergleichspullover und auch der Vergleichshose der Bekleidung von Lefke am Tattag identisch waren. Allerdings muss man auch hier vorsichtig sein, denn der Täter hätte auch Argumente finden können, um dieses zu erklären. Er hatte auch eine Tochter in dem Alter und er hätte auch für sie Bekleidung kaufen können, die identisch war, die aber seiner Tochter beispielsweise nicht gefielen. Und weil er den Kassenbon eben nicht mehr hatte, hätte er sie auch nicht mehr umtauschen können und die in die Altkleidersammlung geben können.
Und mit all diesen belastenden Indizien konnten Sie dann direkt am nächsten Tag, also am 8. Dezember 2004, eine Hausdurchsuchung bei Uwe M. erwirken und haben dafür eigens ein spezielles Vernehmungsteam zusammengestellt. Was haben Sie unternommen?
Ja, wegen des Beziehungsaufbaus zu dem Täter wurde der ältere Kollege Teil des Vernehmungsteams, obwohl er dafür eigentlich gar nicht vorgesehen war. Der Kollege hatte bei der Durchsuchung den Auftrag, mit ihm einfach im Gespräch zu bleiben.
Wurde denn bei der Durchsuchung etwas Entscheidendes entdeckt?
Es wurden ungefähr 150 verschiedene Asservate in der Wohnung sichergestellt, darunter auch ein baugleicher Kabelbinder wie das Tatwerkzeug an Lefke. Allerdings wurde der auch in einer Größenordnung von 4 bis 5 Millionen hergestellt.
Und dann sind Sie mit Uwe M. zur Vernehmung in die Dienststelle gefahren. Dabei haben Sie ganz bewusst eine bestimmte Fahrtroute gewählt.
Ja, auf dem Weg zur Vernehmung wurde von dem Spurenteam mit dem Mann noch einmal der Schaukasten auf dem Waldparkplatz aufgesucht. Die Kollegen haben sich also mit ihm noch mal vor den Schaukasten gestellt, wo er dann auch gesagt hat, dass er hier auf diesem Waldparkplatz gewesen ist und auch diesen Schaukasten hier schon gesehen habe. Dann sind die Kollegen vom Waldparkplatz mit dem Mann auf dem Weg nach Cuxhaven an dem Haus der Familie von Lefke vorbeigefahren, mit der Zielrichtung auch den emotionalen Druck auf ihn zu erhöhen. Man hat nicht gesprochen bei der Situation. Der Mann hat allerdings auch keine Regung gezeigt und entsprechend auch nichts gesagt.
Gut 7 Monate und mehr als 4000 Ermittlungsspuren später sitzt nun der erste, ja wirklich dringend Tatverdächtige in der Vernehmung. Aber aufgrund der noch zu schwachen Indizienlage ist den Ermittlerinnen und Ermittlern nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft klar, dass nur ein Geständnis zu einem beweiskräftigen Strafverfahren bzw. zu einer Verurteilung führen kann. Ja, da liegt jetzt ein enormer Druck auf Ihrem Team. Hatten Sie da eine besondere Strategie oder Taktik, nach der Sie vorgegangen sind?
Ja, die Taktik bestand schon mal darin, den älteren Kollegen einzusetzen, der schon vorher Zugang zu Uwe M. hatte. Er sollte ihn, wenn er in der Vernehmung geblockt hatte, wieder ins Gespräch zurückholen.
Und bei dieser Vernehmung haben Sie Uwe M. dann natürlich auch die objektiven Beweismittel vorgehalten, wie zum Beispiel das DNA-Gutachten oder den Abgleich der gefundenen Faserspuren auf dem Rücksitz seines Wagens. Alles ohne Ergebnis. Das heißt, der Mann hat nicht geredet. Aber dann hat Ihr Kollege nach 1,5 Stunden offenbar die richtigen Worte gefunden. Was hat er zu ihm gesagt?
Der Kollege hat zu ihm gesagt, jetzt stehen Sie doch endlich einmal ein für das, was Sie im Leben gemacht haben. Also übernehmen Sie nur einmal Verantwortung für das, was Sie getan haben. Dann gab es eine lange Pause, in der niemand etwas gesagt hat. 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, mindestens 5 Minuten. Und dann kam der Satz, davon wird sie doch auch nicht wieder lebendig. Und danach hat er den Mord an Lefke gestanden. Und auch eine Beschreibung insgesamt abgegeben von den Gesamtumständen. Gleichzeitig war für uns natürlich auch wichtig, dass das Geständnis auch Täterwissen umfasste.
Nach all den Monaten der intensiven und teils zermürbenden Ermittlungen endlich das erhoffte Geständnis. Sie hatten den Mörder von Lefke gefunden. Und bevor wir zu den genauen Tatumständen kommen, Herr Bettels, möchten wir an dieser Stelle noch die Frage stellen, ob der Mann auch zu dem Verschwinden des kleinen Nils befragt wurde. Sie hatten ja von Anfang an das Gefühl, dass die beiden Taten irgendwie zusammenhängen.
Wir hatten ihn ja schon in der allerersten Vernehmung als Zeuge damals auf sein Alibi angesprochen und ihn jetzt nochmals in dieser beschuldigten Vernehmung auf den Jungen angesprochen. Er blieb aber bei der Aussage, mit dem Verschwinden nichts zu tun zu haben.
Und trotzdem sollte sich Ihr Bauchgefühl einige Zeit später bestätigen, wie wir noch hören werden. Aber zumindest im Fall Lefke war Uwe M. zu einem Geständnis bereit. Und so setzten sich die Geschehnisse wie ein Puzzle, Stück für Stück, zu einem Gesamtbild zusammen.
Dafür gehen wir zurück in den April 2004. Uwe M. ist im Rahmen einer Qualifizierungsmaßnahme des Bremerhavener Arbeitsamts bei einem Transport- und Abbruchunternehmen nahe Bremerhaven beschäftigt, rund 40 Kilometer südlich von Cuxhaven. Nachdem man am 6. Mai, wie wir schon gehört haben, ab 10 Uhr keine weitere Verwendung für ihn findet, wird er nach Hause geschickt. Der Mann steigt ins Auto seiner Mutter und fährt zunächst ziellos umher. Dabei führt ihn sein Weg zufällig an dem Haus vorbei, wo er Lefke auf dem Bürgersteig stehen sieht.
Mindestens 5-mal fährt er an dem Mädchen vorbei, bis er eine für sich günstige Gelegenheit erkennt und das Mädchen anspricht und ihr erzählt, dass ihrer Mutter etwas Schlimmes passiert sei. Lefke tut in diesem Augenblick genau das, was ihre Eltern für unvorstellbar hielten. Sie steigt in ein fremdes Auto ein. Vielleicht ist es auch der Kindersitz seiner jüngsten Tochter auf der Rückbank, der sie vertrauen lässt. Uwe M. fährt mit Lefke rund 60 Kilometer. Südlich von Bremerhaven dann missbraucht er das Mädchen. Anschließend fährt er mit ihr 50 Kilometer weiter zu einem Waldgebiet und tötet sie dort mit einem Kabelbinder.
Uwe M. bedeckt das Kind mit Ästen und Laub und bringt anschließend ihre Jacke, ihren Ranzen und ihren Turnbeutel zu dem bereits erwähnten Waldparkplatz. Danach geht es gegen Abend zu seiner von ihm getrennt lebenden Frau sowie seinen beiden Kindern zum Abendessen. Am nächsten Tag fährt er nach der Arbeit erneut zum Ablageort des Leichnams und lädt die tote Lefke in den Kofferraum seines Fahrzeugs.
Anschließend fährt Uwe M. mit dem Leichnam Richtung Waldparkplatz, um dort auch wieder Jacke, Tasche und Turnbeutel einzuladen. Aber der Parkplatz ist nach dem Fund der Sachen bereits großflächig abgesperrt worden und jede Menge Polizeikräfte sind vor Ort. Seinen Angaben zufolge fährt der Täter mit dem toten Mädchen im Kofferraum auf eine polizeiliche Absperrung in der Nähe des Parkplatzes zu, wo er von Polizeibeamten umgeleitet wird. Er beschreibt die Situation damals so: Ihm sei fast der Schädel explodiert. Schließlich bringt er das Kind zu dem Ort, an dem es später von einem Pilzsammler entdeckt wird, 400 Kilometer entfernt.
So schlimm die Schilderung der Geschehnisse für alle Beteiligten ist, es ist das erhoffte Geständnis. Der Mörder von Lefke ist gefunden. Die Mutter erinnert sich an die Überbringung dieser Nachricht.
Ich weiß noch, ich bin der Meinung, das war ein Donnerstag gewesen und ich war alleine zu Hause gewesen. Die Kinder, weiß nicht, ob die schon im Bett waren oder meine Große noch beim Handball. Mein Mann war damals auf Fortbildung gewesen und dann kam auf jeden Fall Herr Sandrock und Herr Bayer, standen auf einmal vor der Tür. Und ich guckte die beiden an und sie sagten, sie haben ihn. Und dann war da irgendwie so, Ja, da war Erleichterung gewesen. Ne? Ich habe es dann der Familie gesagt und es war einfach überall nur Erleichterung. Klar stand auch die Frage im Raum, wer ist es? Und ich hatte das Bedürfnis, ich muss ihn sehen. Wobei mich dann die beiden Angehörigenbetreuer ganz erschrocken angucken. Ich sage, nein, ich will ihm nichts antun. Ich möchte einfach nur wissen, warum. Und die konnten das Bedürfnis verstehen.
Herr Bettels, Lefkes Mutter hatte anfangs den Wunsch, dem Täter gegenüberzutreten. Warum war das dann nicht möglich?
Das Thema wurde damals mit der Mutter seitens der Angehörigenbetreuer erörtert und die Idee dann verworfen. Auch wenn der Wunsch der Mutter nachvollziehbar ist, geht das alleine schon aus dem Grund nicht, dass wir das spätere Strafverfahren nicht gefährden dürfen. Die Mutter war Zeugin im Verfahren und ohne einen für das weitere Verfahren gebotenen Grund, wie zum Beispiel bei einer Gegenüberstellung, können nicht einfach Zeugen mit dem Beschuldigten konfrontiert werden.
Lefkes Mutter nimmt also Abstand von dem ersten Impuls, mit dem Täter zu sprechen. Für sie zählen nur noch zwei Dinge.
Naja, er soll ja schon seine Strafe dafür bekommen, was er meiner Tochter oder unserer Tochter angetan hat. Und er kann keinem Kind mehr etwas zuleide tun.
Und wie recht die Mutter mit diesem Gefühl hatte, sollte sich später zeigen. Denn niemand ahnt in diesem Moment, dass die Polizei einen vermeintlichen Serienmörder gefasst hat. Herr Bettels, wie ging es für Uwe M. weiter?
Nach dem Geständnis wurde der Täter dann am nächsten Tag zum Haftrichter gebracht. Und es ist dann das eingetreten, wovor wir vor der Vernehmung Sorge hatten. Er hat ab diesem Zeitpunkt keine Aussagen mehr gemacht, weder beim Haftrichter noch später im gesamten Prozess und darüber hinaus.
Uwe M. kommt dann zunächst einige Wochen in Untersuchungshaft nach Stade. Dort teilt er sich die Zelle mit einem weiteren Mann. Sie schließen sowas wie Freundschaft und haben sogar eine gemeinsame Leidenschaft für Waffen. Und diesem Mithäftling vertraut er dann ungefähr einen Monat später ein schreckliches Geheimnis an. Herr Bettels, was war das für ein Geheimnis?
Ja, Lefkes Mörder erzählte dem Mithäftling von weiteren Tötungsdelikten, die er an Kindern und Anhalterinnen begangen haben will. Darunter eben auch die Tötung des 8-jährigen Jungen mit Details zum Verbleib der Leiche. Durch die Aussage des Mithäftlings kam es dann am nächsten Morgen zu einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Und nach Überprüfung wurde dann tatsächlich am selben Tag noch der Leichnam des Jungen unter einer Brücke im Fluss Geeste nahe Bremerhaven aufgefunden.
Eine Entwicklung, die sprachlos macht. Aber letztlich die Bestätigung eines Bauchgefühls, das nicht nur Sie, sondern auch Lefkes und Nils Mütter die ganze Zeit hatten. Lefkes Mörder ist auch der Mörder des kleinen Nils. Und eine besonders schreckliche Tatsache ist, dass er die erneute Tat begangen hat, während die Polizei schon versucht hatte, ihn zu Hause anzutreffen. Genau eine Woche, nachdem er Nils getötet hat, landet die Vorladung im Fall Lefke in seinem Briefkasten. Die Beschreibung der Tatumstände ist auch für die erfahrenen Ermittlerinnen und Ermittler kaum zu ertragen.
Am 30. Oktober 2004 ist Uwe M. auf der Geburtstagsfeier seiner Mutter, die er frühzeitig verlässt. Er fährt wieder ziellos durch den Landkreis Rothenburg. Da fällt ihm der 8-jährige Nils auf seinem Rad auf. Er folgt ihm und spricht ihn schließlich auf einem Parkplatz an. Genau wie bei Lefke gelingt es ihm, Nils in sein Auto zu locken.
Uwe M. soll dazu erzählt haben, dass es schwieriger als bei Lefke gewesen sei, den Jungen zum Einsteigen zu überreden. Er packt das Kinderfahrrad in den Kofferraum und fährt mit Nils in ein Waldgebiet in der Nähe von Bremerhaven. Dort wartet er mit ihm in seinem Auto, bis es dunkel wird, um ihn zu missbrauchen und zu töten. Er entsorgt das Fahrrad in der Lister Talsperre, nicht weit von dem Ort, an dem er die tote Lefke abgelegt hatte. Nach den Schilderungen des Täters dem Mithäftling gegenüber wird das Fahrrad dort tatsächlich auch gefunden. Die Leiche des Kindes wirft Uwe M. nach dem Einwickeln in Plastiktüten und Decken, mit Steinen beschwert, über die Brücke in die Geeste. Unfassbar grausam und kaltblütig. Ein Mann, der selbst zwei Kinder hat. Herr Bettels, dass ein Täter sich sowohl auf Mädchen und auf Jungen konzentriert, hat bei Ihnen in diesem besonderen Fall ja auch eine andere Vermutung aufkommen lassen. Welche?
Der Mörder von Lefke hatte ja ausschließlich Opfer weiblichen Geschlechts bislang missbraucht oder getötet. Und jetzt das erste Mal ein Junge. Es lässt sich nicht ausschließen, dass er von sich ablenken wollte und diese Tat auch dem Maskenmann damals in die Schuhe schieben wollte. Das ist etwas, das bis heute nicht geklärt ist, und die Antwort darauf kann uns nur der Täter geben.
Es gibt bisher zwei Morde, die der Täter zu diesem Zeitpunkt in irgendeiner Weise gestanden hat. Wir können an dieser Stelle schon vorwegnehmen, dass Uwe M. zu allen anderen Taten, die er dem Mithäftling angedeutet hatte, bis heute keinerlei Aussagen mehr gemacht hat. Dazu kommen wir auch später noch. Der Prozess im Fall Lefke und auch Nils gegen Uwe M. beginnt am 9. Mai 2005. Der 31-Jährige wird wegen zweifachen Mordes, schweren sexuellen Missbrauchs und Kindesentziehung angeklagt.
Für Lefkes Familie ist die Zeit des Prozesses emotional extrem herausfordernd. Nicht nur, weil sie dem Mörder ihres Kindes gegenübertreten werden, sondern auch, weil so viele quälende Fragen offen sind.
Da war eine große Leere in mir. Weil er saß im Gerichtssaal, vornüber gebeugt, hat nichts gesagt, hat auch keine Reaktion gezeigt. Einmal musste er den Richter angucken. Es ging, glaube ich, einfach darum, wie er heißt, wo er wohnhaft war. Ich bin froh, dass er nicht gesprochen hat, weil ich ein Mensch bin. Ich behalte Töne sehr oder Stimmen sehr gut im Ohr. Augenkontakt hatte man mit ihm nicht, da er die ganze Zeit vornüber gebeugt saß. Da war eine Leere, und ich war natürlich auch, es war eine wahnsinnig aufregende Situation.
Am 29. Juni 2005 verurteilt das Landgericht Stade Uwe M. für die Ermordung und den sexuellen Missbrauch der beiden Kinder zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Er stellt zudem eine besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist ausgeschlossen, dass der Täter vorzeitig aus der Haft entlassen wird. Mit dem Verhängen der Höchststrafe folgt das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft.
Uwe M.'s Anwälte hatten statt der Gefängnisstrafe die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt beantragt. Sie hatten erklärt, ihr Mandant sei krank und nicht schuldfähig. Die Schwurgerichtskammer ging bei ihrem Urteil jedoch wie die Anklage von einer vollen Schuldfähigkeit des Mannes aus. Lefkes Mutter sieht den Urteilsspruch mit gemischten Gefühlen.
Da war keine Freude oder so. Das war einfach nur so, ja, das Gericht hat entschieden. So lautet unser Gesetz in Deutschland und er muss jetzt damit leben. Wie ich mit dem Tod meiner Tochter leben muss, muss er jetzt mit seiner Strafe leben. Also ich glaube, ich habe mich da einfach eben auch auf Distanz zu ihm gehalten dann, ne? Und habe gesagt, ich möchte mich mit ihm auch nicht weiter beschäftigen. Ich werde immer an ihn erinnert werden durch den Tod meiner Tochter, aber ich möchte nicht, dass er immer präsent ist.
Der Täter ist also rechtskräftig verurteilt und wird damit hoffentlich keinem Kind mehr etwas antun können. Aber er hinterlässt offene Fragen.
Deshalb wird auf Grundlage der geführten Vernehmungen mit dem Mithäftling die sogenannte Soko Lefke neu im Februar 2005 ins Leben gerufen. Sie hat das Ziel, dem Mörder von Lefke und Nils weitere Tötungsdelikte nachzuweisen. Herr Bettels, wie ist man da jetzt vorgegangen?
Ja, wir haben alle Tötungsdelikte sowie Vermisstenfälle von 1990 bis 2004 anhand eines vorgegebenen Rasters geprüft, insbesondere ab dem Zeitpunkt, wo er über einen Führerschein verfügte. Zu den erhobenen Opfergruppen gehörten Kinder beiderlei Geschlechts bis 14 Jahre, Frauen bis 35 Jahre sowie alle nicht geklärten Tötungsdelikte in den Regionen, in denen der Täter lebte oder wo er während seiner Bundeswehrzeit stationiert war. Insgesamt wurden 260 Fallakten angelegt und überprüft.
Bei erneuten Durchsuchungsmaßnahmen in seiner Wohnung und des von ihm genutzten PKW wurden ja auch einige Dinge gefunden, die auf mögliche weitere Taten hinweisen. Welche waren das?
Ja, es wurden eine Vielzahl von Spuren in dem Fahrzeug als auch in seiner Wohnung, insgesamt rund 150 Gegenstände sichergestellt, unter anderem eben auch Kinderbekleidung sowie Waffen und Munition gesichert. Erstmals wurde auch eine bundesweite Intranet-Plattform der Polizei genutzt, um diese Informationen an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler in den 260 Fällen weiterzugeben. Leider erfolglos.
Innerhalb Ihrer Ermittlungen ist es Ihnen dann gelungen, Uwe M. zumindest für einige Delikte definitiv auszuschließen. Blieben aber immer noch ca. 50 mögliche Taten. Bis zum heutigen Tag konnte Uwe M. trotz zahlreicher Verdachtsmomente keine weitere Tat nachgewiesen werden.
Trotzdem geben Sie die Hoffnung nicht auf, auch nach so vielen Jahren nicht. Warum?
Irgendwann wird der Mann vielleicht bereit sein, auch über weitere Opfer zu reden. Mögliche. Für mich ist eine Lehre wichtig, Frau Neumeier. Wir dürfen die Opfer nicht vergessen. Der Mord verjährt nicht und auch die Täter dürfen nicht ruhen, auch nach 20, 30, 40 Jahren nach einer Tat nicht. Das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft. Es gibt viele Angehörige, die das ihr gesamtes Leben lang begleitet und auch die können nicht ruhen. Es ist für mich eine kriminalpolitische Aufgabe, in einem Rechtsstaat auch für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, dass Fälle und Opfer nicht vergessen werden. Und auch dafür müssen die Ermittler das bekommen, was sie zur Bearbeitung dieser Cold Cases am meisten benötigen, die erforderliche Zeit. Das geht nicht nebenbei.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Danke, dass Sie den gerade noch gemacht haben. Besonders wichtig ist und war Ihnen ja auch immer der Schutz und die Betreuung der Angehörigen. Ein Aspekt, der für Liefkes Mutter bis heute eine enorme Bedeutung hat.
Ich glaube, ich würde heute in meinem Leben in manchen Situationen anders reagieren oder agieren und hätte auch nicht diese Sicherheit und diese Zuversicht, die mir durch diese gemeinsame Zeit mit den Angehörigen, Betreuern vermittelt wurde. Ich bin mir sehr sicher, dass ich heute in meinem Leben an einer anderen Stelle stehen würde, hätte es das nicht gegeben, hätte man uns alleine gelassen zu Hause, in Unwissenheit, nicht mit eingebunden, hätten keine Rücksprachen stattgefunden. Wir wurden ja immer wieder gefragt, ist es möglich, können Sie das? Wir wurden geschützt halt vor den Medien, was unheimlich wichtig war. Die Kinder wurden gut begleitet. Die waren wie große Freunde für die Kinder. Die haben so ein Vertrauen. Mein Sohn hatte im Anschluss, der hat jeden Herrn in Uniform, der bei der Polizei ist, hat er gegrüßt, weil er einfach ein gutes, positives Gefühl mit der Polizei verbindet. Und deshalb wäre es mein Anliegen halt, es wird ja überall gespart und das wäre eine Stelle, wo man auf gar keinen Fall sparen darf oder Kürzungen in Kauf nimmt. Weil dadurch ist es halt einer kleinen Familie gelungen, weiterzuleben.
Die Polizei hat es also geschafft, dass durch intensive Betreuung Mutter, Vater und beide Geschwister auch in der schwierigsten Zeit nie den Mut verloren haben und so in ein halbwegs normales Leben zurückfinden konnten.
Ich bin ja mittlerweile auch Großmutter und habe zwei kleine Enkel. Ein Familienleben oder ein normales Familienleben ist möglich. Es gibt Phasen oder es gibt Zeiten, da ist halt die Trauer dann da und das ist auch gut so. Trauer gehört dazu, gehört zum Leben. Trauer darf gelebt werden. Trauer bedeutet letztendlich, die erinnernde Liebe ist es zu meinem Kind und wir feiern Liefkes Geburtstag. Wir sind nicht dann immer zusammen, das ist nicht immer möglich, aber jeder denkt an sie auf seine Weise. Jeder gestaltet für sich den Tag dann. Das größere Enkelkind weiß um seine Tante, was passiert ist. Ja, sie ist weiter mit uns. Sie ist weiter auch unter uns. Und ich bin stolz darauf und kann mich jedes Mal daran erfreuen, wo die beiden Geschwisterkinder ihren Platz gefunden haben, wie sie ihr Leben gestalten, mit Liefke im Herzen, mit der Liebe, mit der Trauer.
Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr herzlich bei der Mutter von Liefke für ihre Offenheit und dass sie das Erlebte rund um den tragischen Verlust ihrer Tochter mit uns geteilt hat. Wir wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute.
Herr Bettels, eine Frage noch am Schluss, weil ich mich das die ganze Zeit schon immer gefragt habe. Warum hat der Täter Lefkes Sachen an diesem Waldparkplatz zwischengelagert? Hat er Ihnen dazu noch mal irgendwann eine Erklärung abgegeben?
Ja, er stand ja tatsächlich unter Druck. Also er hat ja alles zwischengelagert, muss man sich ja vorstellen. Er hat ja auch das Mädchen im Grunde genommen zwischengelagert. Mhm. Er hat die Gegenstände nicht an dieselbe Stelle gepackt wie das Mädchen. Er hat die auch auf dem Parkplatz an unterschiedlichen Stellen verlagert. Und er war ja schon in der Zeit so weit, dass von zu Hause ja ein Anruf gekommen ist, wo bleibst du denn? Das Essen wird kalt. Mhm. So, und er hat dann vermutlich im Wagen, da hat er sich aber nie zu geäußert, diese Gegenstände ja noch gehabt, als er Lefke abgelegt hat und hat die an andere Orte erstmal verteilt, um dann am nächsten Tag sie wieder einzusammeln und dann an anderen Stellen abzulegen. Denn an den Stellen, wo sie ja lagen, war es ja natürlich ein höheres Risiko, wo sie lagen.
Ein unheimlich umfangreicher Fall. Nicht umsonst beschreiben Sie den Mord an Lefke ja auch als den Fall Ihres Lebens und Sie unterrichten und halten nach wie vor Vorlesungen dazu. Was ist das Besondere, was Sie Ihren Studentinnen und Studenten aus diesem Fall mitgeben?
An diesem Fall können die Studierenden natürlich auch sensibilisiert werden für ihre Erstbewertungen in Vermisstenfällen, die sie ja später auch im Dienst regelmäßig aufnehmen werden und zumindest auch mitdenken, dass ein Verschwindeort auch gleichzeitig ein Tatort sein kann mit vergänglichen Spuren. In unseren Cold-Case-Analysen haben wir zumindest auch herausgefunden, dass von den 37 Tötungsdelikten, die wir bislang betrachtet haben, immerhin 15, also rund 40%, als Vermisstenfall begann und der Leichnam dann später gefunden wurde. Zumindest ist hier in Erwägung zu ziehen, dass ein anfänglicher Vermisstenstatus eines späteren Opfers ein signifikanter Faktor sein kann, dass dieser Fall nicht geklärt wurde. Und dafür wollen wir auch international sensibilisieren.
Bin sicher, dass diese Botschaft bei Ihren Studentinnen und Studenten auch ankommt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Vielen Dank, Carsten Bettels, dass Sie sich die Zeit genommen haben und zu uns ins Studio gekommen sind.
Ja, vielen Dank auch von mir, dass Sie da waren.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke auch an den Autor dieser Folge, Andi Klein. Und wie immer auch am Ende vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Und ganz wichtig, wie immer der Schluss, bleibt sicher.
Wie immer findet ihr alle Infos zu der Folge in den Shownotes. Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen. Bis dahin. Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bumfilm im Auftrag des ZDF.